SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Schönen guten Tag zusammen. Ein kleiner schwäbischer Autozulieferer wird von einem chinesischen Konzern aufgekauft und dann passieren plötzlich merkwürdige Dinge. Arbeiter aus China werden eingeflogen und stehen auf einmal an den Maschinen. Die Stammbelegschaft ist irritiert.
Die Mitarbeiter bereiten sich die Arbeitsplätze morgens vor, möchten an den Plätzen arbeiten. Und dann steht eine Chinesin und sagt, wie lange brauchst du noch? Ich will jetzt hier arbeiten.
Was ist los beim Autozulieferer Füsam? Was hat der chinesische Eigentümer vor? Wir berichten drüber. Außerdem sprechen wir mit einem Studenten aus Karlsruhe über die Rückkehr in die Hörsäle. Das Wintersemester ist nämlich gestartet und eigentlich soll Präsenz ab jetzt die neue Normalität sein. Warum viele Vorlesungen aber trotzdem wieder online stattfinden, klären wir gleich. Und wir fragen unseren Karrierecoach Martin Wehrle, wie man sich im Job auch in Corona-Zeiten motivieren kann. Das und mehr in den nächsten rund 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Chinesische Investoren haben in den vergangenen Jahren viele deutsche Firmen aufgekauft und die Erfahrungen waren bisher überwiegend positiv. In der Regel halten sich die chinesischen Eigentümer raus aus dem Tagesgeschäft. Ganz anders scheint die Entwicklung beim schwäbischen Autozulieferer Füsam. Dort arbeiten plötzlich 100 bis 150 Chinesen in der Firma und übernehmen am Wochenende die Arbeit an den Maschinen. Der Betriebsrat ist alarmiert und auch der Zoll hat sich inzwischen eingeschaltet. Frank Polifke über die merkwürdigen Vorgänge auf der Schwäbischen Ostalb.
Die Stimmung bei Füsam ist aufgeheizt, auch bei Petra Kallenbach.
Wenn wir zum Beispiel am Freitag nach Hause gehen, dann gehen die Chinesen am Samstag und Sonntag, arbeiten manchmal 10 Stunden, 12 Stunden. Und wir kommen am Montag wieder, wir haben dann als Mitarbeiter keine Arbeit mehr gehabt am Arbeitsplatz. Kein Material, die Maschinen defekt, weil die Chinesen an den Maschinen auch dran manipulieren.
Seit 17 Jahren arbeitet Petra Kallenbach bei Füsam oder Binder, wie die Firma früher hieß. Als der chinesische Investor Fu Yao das insolvente Unternehmen vor 2,5 Jahren übernimmt, verspricht er höhere Löhne und sichere Arbeitsplätze. Nichts davon hat er gehalten, erzählen die Beschäftigten. Und jetzt auch noch das.
In der normalen Schicht sind auch oft welche beieinander, wo es dann heißt, okay, die lernen viel, müssen viel lernen und irgendwann ist einer dann halt umsonst oder zu viel da und unser muss gehen. Viele werden Aufhebungsverträge angeboten und das heißt dann also, das ist so.
Ärger und Sorge um den Arbeitsplatz entladen sich auf einer Kundgebung Ende vergangener Woche vor dem Füsamwerk Steinheim. Martin Puschke hat viel erlebt, doch Füsam ist für den ersten Bevollmächtigten der IG Metall Göppingen-Geislingen eine neue Dimension.
Ein Teil dieser chinesischen Kolleginnen und Kollegen wurden ganz normal beim Betriebsrat beantragt. Ein weiterer Teil ist einfach in den Betrieb gekommen. Der Arbeitgeber hat sie nicht beantragt und die arbeiten heute an irgendwelchen Arbeitsplätzen, wo nicht einmal der Betriebsrat genau weiß, für was, unter welchen Bedingungen und wozu die überhaupt eingesetzt werden im Betrieb.
Der Geschäftsführer von Füsam, Dirk Täger, sieht das naturgemäß anders. Die chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollten niemanden verdrängen, sondern den maroden Autozulieferer zukunftsfähig machen.
Wir haben hier einige Arbeiten, die in der Vergangenheit nicht bewältigt wurden und noch ausgeführt werden müssen. Deswegen sind die Mitarbeiter hier, um das Unternehmen zu unterstützen und so schnell wie möglich die Restrukturierung umzusetzen.
Chinesische Beschäftigte würden nur deshalb in der Produktion mitarbeiten, um die Abläufe zu verstehen. Eine Verlagerung des Werks nach China, wie von Teilen der Stammbelegschaft befürchtet, sei nicht geplant. Die seltsamen Vorgänge bei Füsam haben immerhin auch das Hauptzollamt Ulm auf den Plan gerufen. Verdacht: Schwarzarbeit. Bei einer Überprüfung in einem der Werke schien aber alles in Ordnung. Zumindest auf den ersten Blick, so Zollpressesprecher Haken Kohlmann.
Die hatten alle gültige Papiere und waren auch für die Tätigkeiten eingesetzt, die ausdrücklich behördlich genehmigt worden waren. Also aus Sicht des Zolls gibt es jetzt erstmal keine Anhaltspunkte auf Gesetzesverstöße.
Die Untersuchungen werden aber erst Ende des Monats abgeschlossen sein. Unterdessen hat der Betriebsrat das Arbeitsgericht eingeschaltet. Beschuldigung, Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz.
Wir bleiben auf jeden Fall dran an den Vorgängen beim schwäbischen Autozulieferer Füsam. Für Studierende waren die vergangenen 1,5 Jahre extrem hart. Keine Begegnungen auf dem Unicampus, kein Zusammentreffen bei Seminaren und keine Partys. Stattdessen einsam zu Hause sitzen vor dem Rechner. Vor einigen Tagen ging es aber endlich wieder los. Das Wintersemester ist gestartet. An einigen Hochschulen gab es schon erste Veranstaltungen. Jonathan Angeli ist 21 und studiert im 5. Semester Architektur am Karlsruher Institut für Technologie. Wie groß ist die Vorfreude?
Die Vorfreude ist relativ groß tatsächlich. Also nachdem ich jetzt 3 Semester wirklich komplett zu Hause verbringen musste, sieht es jetzt tatsächlich danach aus, dass man wieder ein Semester halbwegs normal durchführen könnte und eigentlich genau das machen kann, wofür man sich damals immatrikuliert hat.
Sie haben in den vergangenen Monaten auch auf politischer Ebene dafür gekämpft, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt für die Situation der Studentinnen und Studenten in der Corona-Krise. Jetzt gibt's endlich wieder Präsenzunterricht. Damit dürfte doch für Ihre Initiative ein wesentliches Ziel erreicht sein, oder?
Ja, dazu sei gesagt, dass zum einen die Bereitschaft, mit Studierenden zu reden, über verschiedene Parteien hinweg sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Das bedeutet, dass unterschiedliche Gesprächsangebote einfach nicht angenommen bzw. nicht beantwortet wurden von anderen Parteien, aber wiederum sehr viel Engagement kam und die sich sehr dann für Studierende eben eingesetzt haben. Was jetzt wahrscheinlich auch eben dazu geführt hat, dass das Semester oder das kommende Semester wieder halbwegs normal stattfinden kann. Also irgendwo ist ein Ziel erreicht. Unserer Meinung nach ist aber noch einiges zu tun, damit Studierende wirklich wieder normal und sicher in die Uni zurückkehren können.
Sie haben eine groß angelegte Umfrage gestartet diese Woche. Wie an anderen Hochschulen die erste Woche lief mit 3G-Regeln und anderen Vorkehrungen. Welche Rückmeldung haben Sie denn bekommen?
Auf die Umfrage, die ist jetzt noch nicht völlig abgeschlossen, aber die Richtung bzw. die Tendenz, die wir gerade bekommen, ist auf jeden Fall, dass die Studierenden sehr, sehr motiviert sind, was das Wintersemester angeht, vor allem die jetzt ins zweite bzw. dritte Semester reinkommen, weil sie eben zum ersten Mal wirklich eigentlich die Uni von innen sehen können. Gleichzeitig ist es aber sehr, sehr unsicher, eben zum einen, wie die 3G-Regelungen kontrolliert werden. Das heißt, dass beispielsweise an verschiedenen Unis, die beispielsweise nur 100, 200 Meter voneinander weg sind, komplett unterschiedliche Testkonzepte existieren und gleichzeitig es fürs Wintersemester immer noch keine Perspektiven gibt. Das heißt, was passiert, wenn die Inzidenz bzw. die Hospitalisierungsraten steigen? Da haben Studierende immer noch keinerlei Ahnung darüber, was dann wirklich passieren wird. Und somit bleibt eigentlich so diese dunkle Wolke über dem Semester hängen.
Die Konzepte sind völlig unterschiedlich, sagen Sie. Was gibt's denn da für eine Bandbreite? Also wie behalten die Hochschulen denn den Überblick, wer geimpft ist und wer nicht?
Ja, also das ist jetzt eine bundesweite Abfrage gewesen. Es fängt bei beispielsweise Universitäten und Hochschulen an, die einfach auf das Vertrauen der Studierenden setzen, somit einfach gar nicht kontrollieren. Dann geht es dahin hinüber, dass beispielsweise in Norddeutschland es manche Universitäten und Hochschulen gibt, die sogar Bändchen hergestellt haben und die auch mittlerweile einsetzen, wo Geimpfte und Genesene dieses Bändchen bekommen, die dann tagesaktuell Getesteten kriegen solch ein Bändchen nicht. Dann reicht es rüber zu Testteams beispielsweise, eben dass 3G nicht direkt an der Tür abgefragt wird, aber dass jederzeit die Möglichkeit bestehen könnte, dass eben solch ein Testteam, welches von der Uni eingeführt wurde, eben in die Räume bzw. Vorlesungssäle oder Arbeitsplätze reinkommt und dann einmal die Nachweise kontrolliert. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und fällt auch für das soziale Gefühl sehr, sehr unterschiedlich aus. Es gibt auch ein anderes Beispiel, und zwar, dass dann in Vorlesungssälen bzw. in Seminaren die Geimpften und Genesenen sich auf Stühle setzen können, die ohne Mindestabstand nebeneinander sitzen dürfen. Diejenigen, die aber mit einem tagesaktuellen Test reinkommen, müssen sich dann in einem Schachbrettmuster im Raum anordnen, um somit den Abstand von 1,5 Metern zu bewahren.
Wie läuft das in Ihrer Fakultät für Architektur ganz konkret?
Das Problem an der Sache ist, dass das Ministerium bzw. der Landtag die Verantwortung auf die Hochschulen und Universitäten abgeschoben hat. Das heißt, dass es dann intern bei den einzelnen Institutionen geregelt werden muss. Dann weiter haben die das jetzt auf die Fakultäten übertragen. Und bei meiner Fakultät beispielsweise ist es auch so, dass es jetzt an den einzelnen ProfessorInnen und DozentInnen abhängt, dass sie das kontrollieren. Das heißt, im Endeffekt ist der Mehraufwand, der eigentlich existiert, bleibt genau bei denen hängen, die eigentlich das Studium und das Semester wirklich ausarbeiten.
Und das Problem Datenschutz spielt dabei natürlich auch noch eine Rolle. Das heißt, Ihre Professorinnen und Professoren müssen in jeder einzelnen Vorlesung aufs Neue überprüfen, ob die 3G-Regeln eingehalten wurden, oder?
Genau.
Führt das nicht dazu, dass manche Professorinnen oder Professoren lieber wieder Vorlesungen online abhalten?
Ja, voll, voll. Das betrifft zum einen das Thema vom Datenschutz, das betrifft aber auch diese Kontrolle, dass jeder einzelne Schritt, den man mehr durchführen muss und um den man sich mehr, auch vor allem im Hintergrund, dann kümmern muss, führt wirklich einfach nur zu der Entscheidung hin, dass dann eben wieder Vorlesungen online gemacht werden. Bei mir beispielsweise an der Fakultät sind es jetzt mittlerweile wieder irgendwie 3 Vorlesungen von 5 die Woche, die online stattfinden werden. Wobei eigentlich, wenn man dem Landtag glauben möchte oder dem Ministerium glauben möchte, ja alles geregelt sei mit der Verordnung, alles wieder in Präsenz stattfinden könnte.
Was wäre denn Ihr Vorschlag gewesen? Wie hätte man die Rückkehr zur Präsenzlehre besser umsetzen können?
Zum einen geht es uns darum, dass wenn diese Verordnung rauskommt, dass diese Verordnungen nicht notverkündet sind und nicht wieder auf 4 Wochen begrenzt sind, sodass die Universitäten auf der einen Seite eben wieder ein bisschen Spielraum haben und Zeitraum haben, vor allem sich darauf vorzubereiten und Konzepte auszuarbeiten. Dann geht es uns darum, dass bis heute immer noch nicht der datenschutzrechtliche Rahmen geklärt ist, was genau abgefragt werden darf und was nicht, beziehungsweise eben der noch nicht so weit ist, dass es halt wirklich der Universität nützt. Und dann ist auch natürlich die Frage, den finanziellen Mehraufwand, den es eben durch solche Testungen gibt, wer übernimmt den? Wieso kann der Landtag bzw. das Ministerium nicht bei Herausgabe der Verordnung gleich sagen, genau das hier dürft ihr überprüfen, rein rechtlich. Diese Finanzierungsmöglichkeiten geben wir euch, um es zu überprüfen. Und beispielsweise 3 bis 4 unterschiedliche Konzepte zu erarbeiten, die dann die Universitäten und Hochschulen anwenden können, damit nicht jeder seinen eigenen Brei kocht.
Ich höre bei Ihnen insgesamt ziemlich viel Frust heraus. Was ärgert Sie in Summe denn am meisten?
Ich meine, das ist schon seit Anbeginn irgendwie dieses Kontra gegen Studierende, ist eben der Fußball. Und dass jetzt aber die nächste Diskussionswelle angestoßen wird, ob man jetzt anstatt 40.000 sogar über 60.000 Leute ins Stadion lassen darf, wo ich mir denke, ich verstehe, das eine ist Sport, das andere ist Bildung, aber wieso können wir nicht mal mit 100 Leuten in den Vorlesungssaal, beziehungsweise wieso gibt es dafür nicht erarbeitete Konzepte? Und im Endeffekt muss man der Realität, glaube ich, so ein bisschen ins Auge blicken. Beim Fußball ist Geld dahinter, bei der Universität und der Hochschule leider nicht. Aber das eine ist eine Sportart, die zum Entertainment dient. Das andere sind allein in Baden-Württemberg 365.000 Leute, die maßgeblich für die Zukunft des Landes verantwortlich sind.
Sagt Jonathan Angeli, Architekturstudent aus Karlsruhe. Das Wintersemester ist vor einigen Tagen offiziell gestartet. An den Hochschulen gab es schon erste Seminare und Vorlesungen. An vielen Unis ist es dann ab 18. Oktober soweit. Wohin mit dem Ersparten? In zinslosen Zeiten investiert der eine in Immobilien oder Fonds, die andere gibt es für schöne Dinge aus. In den USA hat ein Mann sein Geld lieber einer Hellseherin gegeben, einem auf Herzensangelegenheiten spezialisierten Medium, um seine kriselnde Ehe zu retten. Die Ehe ging trotzdem in die Brüche. Jetzt klagt der enttäuschte Kunde und fordert $25.000 Schadensersatz von der Wahrsagerin. Unser Brief der Woche an den verlassenen Ehemann von unserem Autor Christoph Azzone.
Lieber Mauro Restrepo, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Über $5.000 für eine Hellseherin haben Sie ausgegeben, damit diese den Fluch von Ihrer Ehe nehme. Nun ist ja die Ehe an sich schon für manche ein Fluch, zum Beispiel für die Union. Parteilinie bei der Abstimmung 2017 war, die Union ist gegen die Ehe. Für alle. Ach, das stimmt ja gar nicht. Ich sehe gerade, der Punkt ist zu viel. Die Union war gegen die Ehe für alle, so heißt es natürlich richtig, Entschuldigung. Dass eine Hellseherin keine Ehe retten kann, um das vorauszusehen, muss man kein Hellseher sein. Das schöne Geld hätten sie eherettungstechnisch sinnvoller investieren können, in Rosen zum Beispiel, gemeinsame Unternehmungen, Theaterkarten für sich und ihre Frau oder, ganz radikal, in eine Paartherapie. Stattdessen haben sie einer Scharlatanin ihr Geld in den Rachen geworfen. Ich will der Dame ihre Fähigkeiten gar nicht absprechen. Sie war offensichtlich hellsichtig genug zu erkennen, dass Sie, Mr. Restrepo, ein verzweifeltes, armes Würstchen sind, das sich ohne viel Aufwand ausnehmen lässt und das eher Hilfe von außen erwartet, als an sich selbst zu arbeiten. Ein bisschen verstehe ich Ihre Frau, Mr. Restrepo. Nächstes Mal engagieren Sie besser jemanden, der was von seinem Handwerk versteht. Mich zum Beispiel. Ich bin nämlich auch Hellseher. Autodidakt, ich habe mir das selber beigebracht. Zunächst mit einfachen Übungen im Alltag, zum Beispiel an der roten Ampel. Da habe ich vorausgesagt, gleich wird's grün und siehe, es ward grün. Nach und nach habe ich mich an schwierigeren Voraussagen versucht. Was koche ich mir heute zum Abendbrot? Wohin fahre ich dieses Jahr in den Urlaub? Spielt mein Lieblingsverein den gleichen Mist wie letzte Saison? Und so weiter. So habe ich meine hellseherischen Fähigkeiten perfektioniert. Auch jetzt, genau in diesem Moment, sehe ich sie deutlich vor meinem dritten Auge, sehe, wie sie da sitzen und bei sich denken. Das ist diesmal aber wirklich ein ausgesprochen alberner Brief. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Martin Werle ist Jobcoach und Bestsellerautor von vielen Karriereratgebern und hier beantwortet er Ihre Fragen. Tobias aus Hattenhofen hat gemailt. Ich habe ein duales Studium im Bereich Rechnungswesen und Controlling absolviert. Nun bin ich seit 6 Monaten arbeitssuchend. Ich denke, ich habe eine gute Abschlussnote erzielt. Bisher habe ich 150 Bewerbungen geschrieben und nur sehr wenige Einladungen zum Vorstellungsgespräch erhalten. Die Gespräche waren erfolglos. Ich denke, es liegt daran, dass ich keine Erfahrung habe. Was soll ich nun tun? Haben Sie einen Tipp? Den hat Karrierecoach Martin Werle ganz sicher hier seine Antwort.
Ich teile die Einschätzung, dass es an mangelnder Erfahrung liegt, nicht. Denn das ist ein sehr gefragter Bereich, Rechnungswesen und Controlling. Da werden Leute gesucht, gerade auch Nachwuchskräfte. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, einmal zu fragen, gelingt es Ihnen, Ihre Qualitäten ausreichend darzustellen? Schaffen Sie es rüberzubringen, was Sie für ein Unternehmen tun könnten? Haben Sie einen Schwerpunkt im Studium gelegt und ist dieser Schwerpunkt für die Unternehmen relevant? Also probieren Sie sich in den Empfänger zu versetzen, probieren Sie zu zeigen, was Sie für die Unternehmen tun können und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie schon können, vielleicht auch in Praktika gelernt haben und stellen Sie das ins Schaufenster Ihrer Bewerbung. Ich glaube, mit Ihrer Qualifikation sollte es gelingen, innerhalb von 2 bis 3 Monaten 1 bis 2 bis 3 Angebote zu bekommen. Falls nicht, müsste mal ein Profi auf Ihre Bewerbungsunterlagen schauen, weil dann ist irgendetwas nicht in Ordnung.
So viel zu Tobias aus Hattenhofen. Und die nächste Frage kommt von einer Hörerin aus Feigenenz.
Ich heiße Claudia Bitsch, bin 56 Jahre alt und ich habe die Frage, wie kann ich mich für meinen Beruf jeden Tag motivieren, der durch Corona schwieriger geworden ist? Wie schaffe ich eine gute Work-Life-Balance?
Ja, Claudia, da sind Sie nicht allein damit. Ich höre das ganz oft in Beratungen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Menschen, die müssen auch den ganzen Tag eine Maske tragen, zum Beispiel im Verkauf oder in der Gastronomie. Und es ist zusätzlich schwierig geworden. Und insofern ist die Work-Life-Balance natürlich umso wichtiger. Mein Tipp ist der, dass Sie sich bei der Arbeit auf das konzentrieren, was Ihnen noch Freude macht, was Ihnen noch Spaß gibt, was Ihnen Energie schenkt. Tun Sie mehr von dem, um auch in der Arbeit Energie zu bekommen. Und sorgen Sie natürlich dafür, wenn Sie im Feierabend sind, dass Sie zum Beispiel das Handy ausschalten, nicht mehr in die Mails reinschauen und dann in Ihrer Freizeit Menschen treffen, die Ihnen gut tun, die Sie inspirieren und dass Sie auch Dinge tun, an denen Sie Freude haben. Und so, wenn Sie bei der Arbeit mehr Freudvolles tun und gezielt Ihre Freizeit zum Energietanken nutzen, so bin ich guter Dinge, dass Sie jetzt durch den Rest der Corona-Zeit noch gut durchkommen werden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Leere Supermarktregale, lange Schlangen vor den Tankstellen, Soldaten, die Sprit verteilen. Diese Bilder aus Großbritannien gingen um die ganze Welt. Hintergrund ist, dass Lkw-Fahrer fehlen, hat natürlich mit dem Brexit zu tun, aber nicht nur. Auch in Deutschland fehlen nach Brancheneinschätzung zwischen 45.000 und 60.000 Lkw-Fahrer. Wie konnte es so weit kommen und was lässt sich dagegen tun? SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat nachgefragt.
Autohof der Spedition Haaf in Römerberg bei Speyer. Rund ein Dutzend Lkw stehen dort. Eigentlich hätte Firmeninhaber Christoph Stoll genug Aufträge, um sie auszulasten. Aber er kann sie nicht auf Tour schicken.
Weil wir einfach nicht über das notwendige Personal verfügen, um es dann am Ende des Tages auch in der Praxis durchführen zu können.
Um 10-20% könnte er seinen Umsatz steigern, wenn er genügend Fahrer hätte. 15 neue könnte er sofort einstellen. Doch der Markt ist leergefegt. Azubis zum Berufskraftfahrer hat er schon lange keine mehr. Jeder zweite seiner 130 Lkw-Fahrer kommt bereits aus dem Ausland, viele aus Osteuropa. Die muss er in der Firma halten, denn es gibt viele Abwerbeversuche.
Gerade für Fahrer, die nicht aus der Region kommen, bieten wir auch Unterkünfte an, Sozialräume, Küchen und so weiter. Also wir haben für unsere Fahrer hier im Unternehmen auch Ansprechpartner in ihrer Landessprache, um eben da auch unterstützend wirksam zu sein.
Vor 20 Jahren gab es noch reichlich Trucker durch die größte Fahrschule Deutschlands, die Bundeswehr. Doch seit Aussetzen der Wehrpflicht ist diese Quelle für die Spediteure versiegt. Die alten Fahrer mit Bundeswehr-Lkw-Führerschein gehen jetzt in Rente, jedes Jahr rund 60.000. Der Nachwuchs fehlt. Ein Grund, wer heute einen Lkw fahren will, muss die Ausbildung meist selbst bezahlen, beklagt sich Sutan Wunsch. Er war selbst Lkw-Fahrer und betreut jetzt den Fuhrpark in der Spedition Haaf.
Das schreckt halt sehr viele junge Leute ab, weil wir reden jetzt nicht von 2.000-3.000 Euro, sondern wir reden schon über 10.000 Euro, um überhaupt den Beruf machen zu können. Ja.
Viele Fuhrunternehmer wollen den Führerschein deshalb auch nicht bezahlen, weil sie Angst haben, dass der neue Fahrer dann bald die Firma wechselt. Dazu kommt das schlechte Image des Berufes. Und an dem seien die Spedition auch zum Teil selbst schuld, meint Tanja Lange von Verdi Rheinland-Pfalz Saarland.
Wichtig ist einfach, dass wir die Arbeitsbedingungen in dem Bereich erheblich verbessern. Das, was gegen die langen Arbeitszeiten gemacht wird, Ausweitung von Kontrollen. Weiterer wichtiger Punkt ist auch, wenn man sieht, dass man die ganze Woche unterwegs ist, es fehlt häufig an Duschmöglichkeiten.
Dazu kommen fehlende Rastplätze für Übernachtungen. Das schreckt vor allem Frauen ab. Der Frauenanteil liegt in der Branche unter 2%. Da sei auch der Staat gefordert, bei den Rastplätzen genauso wie bei den hohen Führerscheinkosten, meint Heiko Nagel vom Verkehrsgewerbe Rhein-Hessen-Pfalz. Der Berufskraftfahrer müsse wieder attraktiver werden. Sonst würden auch bei uns Transportketten zusammenbrechen, so der Verbandsgeschäftsführer.
Ich will kein Horrorszenario an die Wand malen, aber es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass es zu Engpässen kommen kann, mithin auch zu leeren Regalen in Supermärkten oder halt ausgehenden Treibstoff an Tankstellen, ähnlich wie in Großbritannien. Und ich prognostiziere, das Problem wird sich weiter verschärfen. Der Markt ist leergefegt. Es ist durchaus teilweise existenzbedrohende Ausmaße, die da uns drohen, ja.
Klingt nicht gut. Der Lkw-Fahrermangel könnte auch in Deutschland zu Lieferengpässen führen. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns gerne weiterempfehlen oder auch ein Feedback geben. Themenanregungen natürlich auch. Einfach eine Mail an arbeitsplatz@swr1.de.
SWR1 Arbeitsplatz.